Mein Erlöser lebt. Es ist was Wunderbares, wenn man sowas sagen kann. Hey, mein Erlöser lebt. Es stimmt, es ist wahr. Mein Erlöser hat da den Tod besiegt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden von den Toten. Und er ist heute hier, heute Morgen. Mein Erlöser lebt. Nur auf dieser Grundlage feiern wir Abendmahl. Nur auf dieser Grundlage feiern wir Gottesdienst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre von den Toten, wenn er nicht leben würde, könnten wir einpacken unsere schönen Musikinstrumente, unsere Technik, unsere netten Bibeln und könnten den Laden zumachen. Aber es ist wahr, er lebt. Jesus ist da, er lebt und er wird uns nie im Stich lassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so sagt es Jesus. Paulus schreibt, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie ihr euren eigenen Körper liebt. Zwei Themen, die doch einiges miteinander zu tun haben. Ich möchte sie nochmal in zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, als du heute Morgen aufgewacht bist und aufgestanden bist, du hast sicher einen kurzen Blick in den Spiegel riskiert. Lass mal die Frage stellen, hast du dich auch im Spiegel bewusst angeschaut? Kannst du denjenigen mögen, den du gesehen hast? Es gibt ja diesen Spruch, jemand schaut in den Spiegel und sagt, ich kenne dich nicht, aber ich wasche dich trotzdem. Konntest du heute Morgen in den Spiegel schauen und dich mögen? Und die zweite Frage ist, die scheinbar überhaupt nichts damit zu tun hat, aber ich werde zeigen, dass die ganz eng zusammenhängen, ist die Frage, kennst du die Grundlage für eine stabile partnerschaftliche Beziehung, die Grundlage für Ehe? Konntest du heute Morgen in den Spiegel schauen und dich mögen? Und kennst du die Grundlage für eine stabile Beziehung? Ich möchte heute Morgen auf beides eingehen, denn ich bin überzeugt, dass diese beiden Sachen eng zusammenhängen. Heutzutage haben wir ja eine Vielzahl von Ehescheidungen. Das ist nicht so von Gott gedacht oder gewollt. Dabei kommen gerade im Zwischenmenschlichen viele Scherben zustande, wenn Ehen zerbrechen. Zerbrochene Ehen hinterlassen Scherben. Es gibt dann so moderne Ansätze, wie man Ehen auffrischen könnte. Wir haben ja heute das Privileg, Gerhard und Inge zu segnen hier. 35 Jahre miteinander verheiratet. Und diese, ja, das ist was Wunderbares. Ihr dürft ruhig mal klatschen. Und das ist 35 Jahre. Es ist ein Grund zu feiern, aber wenn ihr zurückschaut, sicher waren einige Herausforderungen auch dabei. Und in unserer Gesellschaft ist es leider mittlerweile so, dass man sagt, es ist einfacher, man reicht die Scheidung ein. Es ist in Wirklichkeit nicht einfacher. Es geht nämlich so viel Zerbruch. Und da hat unsere Gesellschaft dann auch verschiedene Ideen und Ansätze entwickelt, wie man Ehen, Partnerschaften retten könnte. Das geht mit so Ideen los, die aus der Romantik kommen, dass man sagt, wir müssen halt nur beständig daran arbeiten, dass die Schmetterlinge im Bauch uns nicht verloren gehen. Wir müssen die immer wieder hervorholen durch irgendwelche Ereignisse, durch irgendwelche Spezialurlaube und sowas. Dann wird schon unsere Ehe funktionieren. Oder noch abgedrehter, ja, wir müssen unsere Ehe, unsere Partnerschaft halt offen gestalten, gerade im sexuellen Bereich und schweifen dann aus, dann verhindern wir, dass Langeweile in unsere Ehe kommt. Das ist Blödsinn. Ich möchte von der Bibel herkommen. Und ich glaube, dass Gott als Designer des Lebens eine Antwort auf die Fragen unserer Zeit hat. Und so genauso auf diese Frage. Um dahin zu kommen auf diese Antwort, wie funktioniert eine stabile Partnerschaft, möchte ich ein bisschen ausholen und zwar mit unserem anderen Thema anfangen. Ob du dich selber im Spiegel anschauen konntest. Lasst uns mal Psalm 139 lesen. Nicht den ganzen Ausschnitt raus, Es ist ein Gebet, das vor über 2000 Jahren aufgeschrieben wurde. Und man könnte dieses Gebet überschreiben mit der Zuversicht: Gott kennt mich wirklich. Psalm 139, Gott kennt mich wirklich. Lasst mich ab Vers 9 lesen. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand, also Gottes Hand, deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spräche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Und jetzt kommen die Verse, um die es mir im Kern geht. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet in den tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich deine Gedanken, o Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Gott bei dir. Habt ihr das gehört? Kunstvoll bin ich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich erkenne, deine Werke sind wunderbar. Und häng diesen Ansatz nicht dran, außer mich, außer mir, außer ich. Auch für dich gilt das Ganze. Du bist ein Kunstwerk Gottes, gebildet im Leib deiner Mutter. Wie kostbar. Kannst du das glauben, für dich persönlich? Gott hat dich mit deinem Körper wunderschön gemacht. Als wir unsere Kinder gekriegt haben, das Spannendste waren so die ersten Ultraschallfotos. Und da fängt man schon an, den Leib, den Körper des Kindes zu sehen. Und dann, wenn es geboren ist und man das Kind auf dem Arm hat, auch den Körper, den Leib des Kindes, die Ärzte, eine Sache, die Ärzte zuallererst machen, das hatte ich als Vater gar nicht so mit gerechnet. Unsere Charista war gerade geboren und die Ärzte nehmen das Kind, das ist noch nicht einmal richtig abgerieben oder so, und die fangen schon an zu zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, okay, alle 10 Finger sind da. Und das wird noch im Saal, im Kreissaal gemacht. Wunderbar bin ich gebildet im Leib meiner Mutter. Deine Werke sind wunderbar. Gott hat dich mit deinem Körper wunderschön gemacht. Auch wenn er vielleicht abweicht vom Norm, wie wir das sehen, vielleicht ein bisschen anders gebildet ist, aber Gott hat dich gemacht. Lass mich dir eines sagen. Leibfeindlichkeit kommt nicht aus der Bibel. Die Vorstellung, dass der Körper nur das Gefängnis für unsere Seele ist, kommt aus der antiken griechischen Philosophie, so Plato und Aristoteles. Die hatten die Vorstellung, dass es irgendwo ewige Ideen gibt und man kann sich das vorstellen, kennt ihr die Bilder von der Sonne? Und wenn die Sonne so Eruptionen hat und so Lavamassen hochspritzen ins Weltraum, habt ihr schon mal solche Fotos gesehen? Und die Vorstellung war, das ist so eine Masse an Göttlichen, und wenn da so etwas Göttliches hochspritzt in die materielle Welt, dann fängt die materielle Welt so einen göttlichen Funken ein. So eine ewige Idee, so einen göttlichen Funken. Und dieser göttliche Funken ist dann gefangen im Materiellen. Sprich, irgendwo in jedem Menschen ist ein göttlicher Funke, sagt es, und der ist gefangen in deinem Körper. die Seele gefangen im Körper. Das kommt nicht aus der Bibel. Sogar die moderne Esoterik fährt voll auf diese Schiene ab. Durch Meditation, Hören auf die innere Stimme, will man zu diesem inneren Funken, diesem göttlichen Funken vorstoßen und ihn freilegen. Ihm befreien durch entsprechende Astral- und Meditationstechniken. Doch diese Lehre sagt gleichzeitig ja auch, hey, dein Körper ist in Wirklichkeit nichts wert. Ist ja nur Materie, schmeiß deinen Körper weg. Deswegen hat unsere Gesellschaft inzwischen auch den Dreh drauf zu sagen, wieso? Ich bin für freie Liebe, Sexualität hier und da, ist ja nur mein Körper. Lasst euch da nichts einreden. Also, das kommt nicht aus der Bibel. Die Bibel hat eine völlig andere Botschaft. Denk an den Psalm von gerade eben. Du bist von Gott gewollt. Er hat dich geschaffen, im Leib, im Körper deiner Mutter. Und ob du es glauben kannst oder nicht, du bist wunderbar gemacht. Das ist Gottes Beschluss über dich. Es lohnt sich deshalb, ab und zu mal bewusst in den Spiegel zu schauen und sich bewusst zu machen, ich bin schön. Wenn du dann vor dem Spiegel stehst, schau nicht auf die Dinge, die offensichtlich negativ sind. Ich weiß nicht, wie das in anderen Kulturen ist, aber ich nehme es in Deutschland wahr, wir schauen so schnell auf das Negative. Da steht man vielleicht als Mann nur in Unterhose vorm Spiegel und dann sieht man seinen Bauch, der nicht so kaschiert ist wie jetzt, sondern der vielleicht ein bisschen mehr vorhängt. Und dann bleibt der Blick an dem Bauch hängen. Und man denkt, eigentlich sollte ich mal und ich könnte und ja. Wenn du in den Spiegel schaust, schau mal bewusst auf das Gute. Gott hat dich schön gemacht. Schau vorbei an deinem zu dick gewordenen Bauch oder den schlaffen Muskeln. Schau hin und entdecke die wunderbaren Augen, die Augen Iris, die bei jedem Menschen einmalig ist. Schau hin, schau drüber hinweg, dass deine Beine vielleicht zu kurz sind, nur weil die Modeindustrie eine gewisse Länge definiert hat und du deswegen als Frau vielleicht Schwierigkeiten hast, ein entsprechendes Kleid zu finden oder deine Beine zu lang sind. Deine Beine sind so, wie sie Gott gewollt hat. Ist dir das klar? Und schau sie dir mal bewusst an, sie sind echt schön gemacht. Du hast schöne Beine. Kein Mensch hat solche Beine wie du. Du musst nicht der Norm entsprechen. Es ist manchmal erstaunlich, was sogar Treppensteigen mit Beinen macht, ne? Welche Formgebung das ergibt. Ja, aber die Bibel geht noch weiter. Sie sagt nicht nur, du bist wunderbar gemacht, schön von Gott geschaffen. Dein Körper ist ein Geschenk Gottes an dich. Ja, wie anders. Gefängnis, das das Göttliche irgendwie gefangen hält. Und du bist ein Geschenk. Dein Körper ist ein Geschenk Gottes. Die Bibel geht aber noch einen Schritt weiter. Sie sagt, dein Körper ist bestimmt zu einem Zweck. Er soll der Tempel des Heiligen Geistes sein. Der Gedanke ist so außergewöhnlich, dass ich ihn dir erklären will. Aber wir schauen uns dazu eine Bibelstelle an. 1. Korinther 6, die Verse 19 bis 20. Da steht, Paulus schreibt an die Christen in Korinth, habt ihr denn vergessen, dass eure Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Während der Psalm 139 für alle Menschen gilt, alle Menschen sind von Gott in ihrem Leib ihrer Mutter wunderbar geschaffen, richtet sich dieser Bibeltext im Korintherbrief ganz bewusst an Menschen, die ihr Leben und ihre Alltagsentscheidungen Gott ausgeliefert haben. Wenn du sagen kannst, Jesus, ich möchte mich im Alltag nach deiner Weise entscheiden. Wie du Dinge siehst, so möchte ich die Dinge auch in meinem Leben sehen. Ich unterwerfe mich deinem Willen, Jesus. Dann gilt dieser Text hier im Korintherbrief für dich. Kannst du das so sagen? Jesus Christus hat am Kreuz für alle deine Sünden bezahlt. Dort hat er mit seinem Blut den Preis für Sünde bezahlt. Kennst du den Preis für Sünde? Sünde ist teuer. Sünde kostet Leben. Eine Sünde und die Todesstrafe steht bereit. Nicht, weil Gott so gemein wäre, sondern weil Sünde so zerstörerisch ist. Denk dir nur, ein kleiner Diebstahl, was weiß ich, ein Mickey-Maus-Heft in einem Supermarkt oder in unserer Gesellschaft ein kleiner Seidensprung, war ja nichts Ernstes, ist für den heiligen Gott nicht egal. Er möchte eng bei dir dran sein, er liebt dich, aber unser Gott ist wie Feuer. Alles, was der Hitze nicht standhält, verbrennt. Und bei Gott ist das ebenso. Seine Heiligkeit ist heißer als Feuer. Alle, die Sünde in ihrem Leben haben, werden nicht bestehen können in der Gegenwart Gottes. Das hat erstmal nichts mit Gericht und Gott ist böse auf dich zu tun, sondern das ist einfach, Gott ist heilig, er ist ein heiliger Gott. Ist das heftig? Ja, das ist heftig. Der Gott der Bibel ist kein Weichei. Er ist heilig, gerecht und gut. Und alles, was ihm entgegensteht, wird vergehen. Doch Gott will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Darum hat er seinen Sohn geschickt, Jesus Christus. Er ist am Kreuz gestorben, daran erinnern wir uns im Abendmahl, dass er für alle unsere Sünden bezahlt hat. Du musst deine Sünden ihm nur noch hinhalten. Deswegen fand ich das so klasse, den Eindruck, den Lara für diesen Gottesdienst gehabt hat. Habe ich gedacht, ja, das ist die Botschaft. Halte Gott deine Sünden hin. Weißt du, Gott reißt sie dir nicht aus den Händen. Er zwingt dir nicht, die Sünden abzugeben. Aber wenn du sie ihm bekennst, wenn du sie ihm nennst und gibst, dann gilt es für dich, der Preis ist bezahlt. Die Todesschuld ist getilgt. Jesus starb am Kreuz für dich. Doch damit hört das Ganze nicht auf. Derjenige, der für den Preis bezahlt ist, der gehört auch demjenigen, der den Preis bezahlt hat. Jesus hat bezahlt, darum gehört dein Leben Gott. Wenn du Jesus deine Sünden gibst, dann gehörst du nicht mehr dir, sagt unser Bibeltext im 1. Korinther. Und auch dein Körper, sagt der Korintherbrief, gehört dann nicht mehr dir. Als Zeichen des Besitzes zieht der Heilige Geist ein. Dein Körper ist kein Gefängnis für den göttlichen Funken. Nein, der Heilige Geist, Gott selber, zieht ein und macht deinen Körper zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Und wie ist ein Tempel? Die Leute in der antiken Welt, die nach Jerusalem gepilgert sind, die haben schon von Weitem diesen prächtigen Tempel gesehen. Und die Leute haben gestaunt. Römische Geschichtsschreiber haben auch über den Tempel gesprochen, haben gesagt, wow, was für ein monumentales Meisterwerk, dieser Tempel in Jerusalem. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Was für ein Meisterwerk. Er soll herrlich sein, bestaunenswert. Kannst du dir vorstellen, dass Gott so viel Interesse an deinem Körper hat? Bestaunenswert. Er will deinen Körper schön erstrahlen lassen. Das heißt nicht, Gott gibt dir die nächsten zwölf Schönheitsoperationen, um deinen Körper schöner zu machen, sondern er nimmt Wohnung in dir und fängt an, dich von innen heraus zu erneuern. Du fängst an zu leuchten. Ich fand mal sehr schön, vor vielen, vielen Jahren habe ich mal ein Lied gehört, wo es hieß, Kinder des Lichts sind zu erkennen an dem Leuchten ihrer Augen. Ich fand diesen Satz so wunderschön. Oh, lass uns darum beten, Herr, gib mir diese leuchtenden Augen. Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, möchte ich, dass das aus allen Knopflöchern rausstrahlt. Ich möchte dass nicht mein Leben, der Druck des Alltags mein Ausdruck bestimmt. Ich möchte, dass der Heilige Geist, der in mir lebt, anfängt, aus mir heraus zu leuchten, aus meinem Körper. Kümmere dich um den Tempel des Heiligen Geistes. Der Tempel ist es wert. Ich höre euch nochmal die Bibelstelle an im 1. Korinther. Habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Ihr gehört nun nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit dem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Also, die Botschaft der Bibel zu deinem Körper ist: erstens, dein Körper ist von Gott gewollt und geschaffen. Du bist wunderbar gemacht. Und das Zweite ist, Gott möchte, dass du die Vergebung deiner Sünden annimmst und ein neues Leben erhältst. Als Zeichen wird der Heilige Geist in deinem leiblichen Körper einziehen und ihn immer mehr umgestalten als Tempel Gottes. Und jetzt wird es spannend. Drittens, Gott hat ein sichtbares Zeichen mit deinem Körper gesetzt, wodurch Selbstannahme und Liebe zu deinem eigenen Körper beginnt, von dir nach außen zu fließen. Es ist wie eine Quelle, die anfängt, von dir auszuströmen und den anderen erreicht. In der Frage nach dem höchsten Gebot antwortete Jesus: Liebe Gott, das ist das eine. Und das zweite ist, was gleich viel wert ist: liebe deinen Nächsten, den nächsten Menschen, so wie du dich selber liebst. Wie willst du deinen nächsten Menschen lieben, wenn du dich nicht selber liebst? Das wird zum Krampf, das wird dir unendlich viel Kraft kosten und nicht ehrlich sein. Aber wenn du lernst, dich selber zu lieben: Gott hat mich wunderbar gemacht, mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, dann wirst du anfangen, wenn du anfängst, dich selber mehr zu lieben, wird es dir auch leichter fallen, den anderen mehr zu lieben. Und den anderen mehr zu lieben, spitzt Paulus im Epheserbrief auf den Ehepartner zu. Und jetzt kommen wir an die Stelle, wo es darum geht: wie kriege ich eine stabile, langjährige, haltende Partnerschaft hin? Also Paulus greift den Liebestrom auf, der von mir ausgeht und zum anderen fließt, und konkretisiert ihn auf die Ehe. Hört mal, Epheser 5, die Verse 15 und 18 will ich vorlesen und dann ab Vers 21 weiter. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Gott möchte, dass wir klug uns verhalten. Und Vers 18: und trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Mein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Der soll voll sein mit dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist kein stehendes Wasser, das anfängt irgendwann zu stinken, sondern der Heilige Geist ist ein Strom. Ein Strom, der von Gottes Altar, von Gottes himmlischen Thron ausfließt, in mich hineinfließt und aus mir herausfließt. Und das nicht irgendwie virtuell oder irgendwo geistlich, sondern durch meinen echten Körper, den man zwicken kann. Der Heilige Geist, lass dich erfüllen, deinen Körper mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt er von dieser Basis: führ dein Leben klug und lass dich erfüllen mit dem Heiligen Geist. Von dieser Basis aus macht jetzt Paulus weiter in Vers 21. Er spricht Eheleute an, Mann und Frau. Ordnet euch einander unter, gegenseitig. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt, damit ihr euch Jesus unterordnet. Das ist eine Aussage. Will man an deinem Leben sehen, liebe Frau, ob du dich Jesus unterordnest, muss man nur schauen, wie du dich deinem Mann gegenüber verhältst. Starke Aussage. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allen unterordnen. Leider wurde in der Kirchengeschichte diese Seite immer nur betont. Aber es gibt eine zweite Seite, liebe Männer. Und zu der kommen wir jetzt. Und die ist, mal in Klammern gesagt, länger als die der Frauen. Ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das Wort, das an der Stelle steht, liebt eure Frauen, heißt Agape. Das ist die göttliche Liebe. Die Liebe, die keine Bedingungen stellt. Weißt du, was da steht? Lieber Mann, liebe deine Frau ohne Vorbedingung. Hab noch nicht einmal die Vorbedingung, dass sie sich unterordnen soll. Ohne Vorbedingung sollst du deine Frau lieben. Das mit der Unterordnung, das ist ihr Ding. Dein Ding ist, ohne Vorbedingung zu lieben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, Agape. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und jetzt kommt die Ausführung. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Lieber Mann, bist du bereit, dein Leben für deine Frau hinzugeben? Aufzuopfern? Manche Männer sagen mir, ich racke mich nur noch ab für was eigentlich? Damit ich meiner Frau ein gutes Leben ermöglichen kann? Gib dein Leben hin für deine Frau. Wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeiner anderen Unvollkommenheit vor ihm treten kann. Liebe deine Frau und sie wird schöner werden. Jahr für Jahr, lieber Ehemann, liebe deine Frau und sie wird schöner werden. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, also genauso wie Christus, sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. So wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Und jetzt sind wir wieder beim eigenen Körper. Mein Körper ist ein Geschenk Gottes. Mein Körper ist wunderbar gemacht. Ich liebe meinen Körper. Und auch wenn der Bauch manchmal ein bisschen vorsteht, ich liebe meinen Körper. Ich mag ihn. So wie du deinen Körper liebst, so lieb auch deine Frau. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut letztendlich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn. Genauso wie Christus mit der Gemeinde macht. Mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Wir haben einen Körper und ihr Männer müsst mir doch zustimmen. Wir machen zwei Sachen mit ihm. Wir versorgen ihn und wir pflegen ihn. Ich nehme an, du würdest hier nicht mehr sitzen, würdest du deinen Körper nicht versorgen. Dann wärst du nämlich verhungert. Also du gibst deinem Körper das, was er zum Leben braucht. Lieb deine Frau genauso. Gib deiner Frau das, was sie zum Leben braucht. Auf allen Ebenen, Leib, Seele und Geist. Und das Zweite ist, es geht nämlich drüber hinaus. Es geht nicht nur ums Lebensnotwendige in der Ehe, sondern es geht auch darum, ihr Männer, ihr versorgt nicht nur euren Körper, sondern ihr pflegt ihn auch. Ihr tut eurem Körper was Gutes. Das kann ganz unterschiedlich ausschauen. Der eine genießt es, eine Runde joggen zu gehen oder einen Waldspaziergang zu machen. Ein anderer liebt es, sich auf einer Sommerwiese hinzulegen und mal in die Wolken zu gucken. Hey, das tut auch dem Körper gut. Oder Entspannung. Ja, du tust deinem Körper Gutes. Lieber Mann, tu deiner Frau auch etwas Gutes. Das ist Liebe. Liebe, so wie sie die Bibel versteht. Bei diesen Forderungen, die wir hören, ist es jetzt wichtig zu wissen, diese Forderung stellt die Bibel an Christen. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich die Gemeinde Christus unterordnet. Und ihr Männer, liebt eure Frauen bedingungslos. Versorgt sie und pflegt sie. Tut ihnen Gutes. Wie Christus sich um seine Braut kümmert, dass sie schöner wird. Wisst ihr, aber diese Forderungen, die können als ganz steile Klippen vor uns stehen und wir sagen, boah, wie soll ich das erfüllen? Andreas, würdest du wissen, wie es bei uns zu Hause abgeht? Du würdest hier vorne nicht solche Reden schwingen, sondern, oh, das ist nicht so einfach, weißt du? Ich wiederhole nochmal, dieser Text ist an Christen gerichtet. Christen, in denen ihr Leben der Heilige Geist eingezogen ist. Die Bibel sagt nicht, das musst du aus eigener Kraft schaffen. Sondern die Bibel sagt, lass Gott wirken. Hey, wenn dich deine Ehe so Schwierigkeiten bereitet in diesen beiden Punkten und du möchtest eine stabile Ehe, dann komm zu Gott damit. Du musst das nicht alleine durchkämpfen. Du musst nicht mit deiner Kraft die Ehe stabilisieren. Das kannst du sowieso nicht. Da wirst du auf dem Zahnfleisch gehen. Aber durch Gottes Kraft wird das möglich. Durch Gottes Kraft sind stabile Ehen möglich. Und da kommt mir jetzt der Trauvers von Inge und Gerhard zu Hilfe. Vor 35 Jahren haben die einen Vers im Philipper 4, Vers 6. Da ist über ihre Ehe gesprochen worden. Und das drückt genau das aus, dass wir es aus eigener Kraft nicht können, sondern Gottes Hilfe brauchen. In Philipper 4, Vers 6 steht, macht euch um nichts Sorgen. Wow! Macht ihr um nichts Sorgen. Ja, Andreas, das sagst du so einfach. Auf der einen Seite, liebt deine Frau, so wie Gott die Gemeinde liebt. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Und jetzt sagst du, macht euch um nichts Sorgen. Hey, wenn Gott drin ist, dann brauchst du dir um nichts mehr Sorgen zu machen. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage. Und in zum Beispiel 35 Jahren Ehen gab es sicher viele verschiedene Lagen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihm. Mit Bitten und Flehen. Herr Jesus, bitte, gib mir die Geduld, die ich brauche für meine Partnerin, für meinen Partner. Und manchmal reichen Bitten nicht, da braucht es Flehen. Oh Herr, ich kann nicht mehr! Aber Gott ist bereit, Bitten und Flehen zu hören. Gott ist bereit, dir zur Seite zu stehen und Ehe zu stabilisieren. Gott ist bereit, dir seine Kraft zu geben. Wisst ihr, wir müssen da nicht alleine durch. Wendet euch an Gott und er wird euch geben, diese unterordnende Liebe zueinander, um immer wieder jeden Tag neu anzulaufen, miteinander durch Höhen und Tiefen zu gehen. Gott gibt dir Selbstannahme, dass du deinen Körper selber lieben kannst. Er baut ihn zum heiligen Tempel, füllt ihn mit seinem Heiligen Geist und wirkt in Kraft, stabilisierend in eure Ehe hinein. Das ist das, was Gott tun will. Also, ich will zum Abschluss zwei Punkte euch mit auf den Weg geben. Der erste Punkt, ich habe beide Punkte schon genannt, aber ich will sie euch ganz bewusst nochmal am Ende nennen. Der erste Punkt ist, es gibt flankierende Maßnahmen zum Stabilisieren einer Ehe. Und diese flankierenden Maßnahmen heißen: Nimm dich selber an. Gott hat dich wunderbar gemacht. Wie willst du auf Dauer deinen Partner annehmen, wenn du dich selber nicht annehmen lernst? Also das ist eine flankierende Maßnahme. Nimm dich selber an, deinen Körper. Er ist ein sichtbares Zeichen und Grundlage für deine Liebe zum Nächsten, insbesondere zu deiner Frau oder deinem Mann. Trainiere den Psalm 139, sag dir die Wahrheit immer wieder. Schau dich im Spiegel an und sag: Ja, Gott hat mich wunderbar gemacht. Er hat mich geformt, gebildet. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Erstens, diese flankierende Maßnahme. Du willst eine stabilisierte Ehe? Fang an, das zum Trainieren, dich selber anzunehmen. Und das Zweite, im Zentrum, wenn es zum Kampf kommt, gibt es ja Flanken, die Seiten sichern. Und dann gibt es ein Zentrum, wo die größte Kraft liegt. Und das Zentrum ist das Gebet. Gib die Sachen deiner Ehe an Gott ab. Er wirkt Neues. Rede zu ihm, bitte ihn, flehe zu ihm. Hab keine Scheu. Du musst nicht immer kontrolliert sein, sondern du kannst im Gebet auch wirklich mal einen Schrei loslassen und austicken. Gott verträgt das. Er weiß damit, richtig umzugehen. Er kennt dein Herz. Er weiß, wie es in dir ausschaut. Gib Gott deine Ehe ab. Er wirkt Neues. Und euer gemeinsamer Leib, Mann und Frau, sind in der Ehe eins geworden. Ein Fleisch. Ein gemeinsamer Leib. Der wird als Tempel des Heiligen Geistes erfüllt. Seine Gegenwart ist da, in eurer Ehe. Kurz, lerne dich anzunehmen und lerne im Gebet deinen Partner an Gott abzugeben. Und heil werden kann Einzug halten. Amen.